da muss man sich irgendwie gefühlt immer rechtfertigen, ja. Auch für andere.
Ja, ja, ja. Dabei ist es natürlich extrem komplex. Wir haben jetzt mal eine Stunde Zeit, das auseinander zu dröseln. Ich will von dir wissen, wie erlebst du Stadt? Was ist für dich Allmende? Was ist für dich schöner Stadtraum? Und was sind eigentlich die Probleme, auf die wir stoßen, wenn wir versuchen, diese Stadt zu gestalten? Also wir meinen jetzt mal alle, wir sitzen irgendwie alle in einem Boot, aber ist natürlich auch eine Machtfrage. Es gibt diese Ambivalenz zwischen Stadtverwaltung, den Stadträten. Und wenn ich mich mit Stadträten unterhalte, dann sagen die, naja, die Stadtverwaltung haben wir, die halten uns doch ein bisschen dumm, wir haben da gar nicht richtige Entscheidungsgrundlagen. Wenn wir alles wüssten, würden wir auch besser entscheiden. Ist das so eine natürliche Freund-Feindschaft zwischen Stadtverwaltung und Stadträten oder kann das noch besser gehen?
Ich weiß gar nicht, ob das so eine natürliche Freund-Feindschaft ist. Mit vielen Stadträtinnen und Stadträten kann man echt gut zusammenarbeiten, kann man auch gut miteinander diskutieren und gut ins Gespräch kommen. In den Ausschüssen und im Stadtrat selber ist sicherlich auch vieles, ich sage jetzt mal, politisch so nach außen hin vermittelbar, dass man auch seine Positionen vertritt, natürlich, logischerweise. Aber wenn man mit den Leuten ins 1-zu-1-Gespräch geht, beziehungsweise 4-Augen-Gespräch, dann merkt man schon, okay, man kann mit ihnen reden und man kann über viele Sachen diskutieren. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, seine Position zu vertreten, kann aber auch mal die Sichtweise von jemand anderen, der nicht zur Stadtverwaltung gehört, sozusagen mal mit einnehmen und vielleicht einen ganz anderen Blick nochmal bekommen.
Du bist kein eingekaufter Typ. Du bist, wie das auch von der Stadtverwaltung gesagt wird, ein Eigengewächs. Also du hast als junger Typ angefangen, in welchem Bereich?
Tatsächlich war ich nach meinem Abitur so ein bisschen ratlos, was ich sozusagen mit meiner Zukunft anfangen
normaler
werde.
Junger Mensch.
Genau, richtig. Ganz normaler junger Mensch. Zum damaligen Zeitpunkt gab es tatsächlich noch den Wehrdienst. Ich bin dann tatsächlich erstmal für ein Jahr zur Bundeswehr, war im Sanitätsdienst tätig und habe mich dann irgendwie relativ schnell daran gewöhnt, dass ich jeden Monat Geld verdiene und habe dann in diesem Jahr festgestellt, okay, wenn du jetzt irgendwas für die Zukunft dich entscheiden müsstest, würdest du schon gerne irgendwas haben, wo du auch jeden Monat weiterhin Einnahmen generierst.
Und Einnahmen generieren?
Ja, ja.
Jetzt kommt das Amtsdeutsch durch.
Ja, sorry, das blickt manchmal mit durch. Und habe mich dann tatsächlich bei der Stadt beworben auf ein duales Studium. Nannte sich damals Bachelor of Arts Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen. Ist quasi BWL für den öffentlichen Dienst gewesen.
Aber hast du nicht auch Hausmeisterei studiert dann nochmal? Also,
das war im Anschluss, genau.
Denke ich mal, ich habe wirklich so gedacht, der hat Facility Management studiert, er hat auf Hausmeister studiert. Könnte man das sagen?
Das könnte man so sagen, ja.
Damit und Hausmeister meine ich was Positives. Das sind die tragenden Säulen der Gesellschaft. Ne?
Das sind die, die sozusagen ganz vorne an der Front stehen und dem Nutzer sozusagen eigentlich alle Wünsche von den Augen ablesen müssen. Ja.
Sollten, ja.
Richtig, nee, genau, das war dann 2012, da habe ich dann meinen Master gemacht im Facility Management. Man möchte es kaum glauben.
Es gibt es also, man kann also wirklich Facility Management studieren.
Ja.
Was lernt man da?
Da lernt man von Immobilienbewirtschaftung, Immobilienbetrieb, wie mache ich richtige Ausschreibungen, wie gehe ich mit Dienstleistern um, Reinigungsdienstleistungen, Bewachungsdienstleistungen, was muss ich beim Winterdienst alles beachten, wie muss ich auch meine Unterhaltung, meine Betreiberverantwortung wahrnehmen, weil wenn wir Gebäude haben, müssen wir auch gewährleisten, dass die Nutzer dort warm, trocken und sicher ihrer Arbeit nachgehen können.
Wenn du jetzt wir sagst, meinst du die Kommune, also die, sämtliche Immobilien, die im kommunalen Besitz, die uns allen gehören. Man könnte sagen, die uns gehören, oder?
Ja, das könnte man so sagen. Wenn ich im Zusammenhang mit dem FM spreche, mit dem Facility Management, sicherlich auch die Berufsbranche, der Berufszweig, weil der ist ja durchaus deutschlandweit sehr aktiv. Arbeiten ja knapp 4,5 Millionen Beschäftigte im Bereich FM. Ja, ja, deutschlandweit.
Es gibt 4 Millionen Hausmeisterinnen und Hausmeister. Ist das ein typischer Männerberuf oder ist es mittlerweile auch so, dass auch weiblich gelesene Frauen tatsächlich sowas auch machen?
Absolut, ja. Sehr, sehr, sehr divers besetzt. Klar, die klassischen Hausmeisterleistungen, wo auch Möbeltransport beziehungsweise Umzüge etc. mit dran stehen, das ist schon eher männlich besetzt, aber ganz viele Bereiche auch mittlerweile tatsächlich sehr divers.
Ja, interessant. Also Erfurt muss ein marodes Schulnetz mit einem Gesamtvolumen von rund 630 Millionen Euro sanieren, bei einem ohnehin angespannten Kommunalhaushalt, das sieht nicht gut aus, in dem Fördermittel zwar fließen, aber nie vollständig abgerufen werden, weil die Planungskapazitäten offensichtlich fehlen, werden wir gleich nochmal drüber reden. Die Verwaltung ist personell so dünn aufgestellt, widersprich mir bitte, dass selbst Projekte mit gesicherter Finanzierung ins Stocken geraten, weil den Finanzspielraum de facto weiter einengt. Also wir reden jetzt von Preissteigerungen, die Lücke zwischen Planung und Realisierung Jahr für Jahr vergrößern und zwischen Stadtrat, wir haben es eben angesprochen, und Verwaltung herrscht eine kleine strukturelle Spannung. Planung. Der Rat beschließt Mittel- und Neubauprojekte, die die Verwaltung mangels Personal, Ausweichquartiere oder Zuarbeit anderer Dezernate nicht fristgerecht umsetzen kann. Ist das so? Auch eine Frage, was zu gegenseitigen Schuldzuweisungen führt, ohne dass das eigentliche Problem zu lösen. Ne? Also das ist so ein Ding. Bürgerinnen und Bürger erleben diese Dysfunktion unmittelbar durch gesperrte Schulen, jahrelange Baustellen und einem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der nur knapp und mit erheblichen organisatorischen Aufwand erfüllt wird, ohne dass sie verlässliche Zeitpläne oder klare Verantwortlichkeiten kommuniziert bekämen. Das Grundproblem scheint mir zu sein, dass bei der nicht finanziellen Natur, sondern es ist eine Frage der Steuerung. Darüber möchte ich auch mit dir reden. Es fehlt ein verbindlicher Gesamtplan, der Prioritäten setzt, Ressourcen realistisch verteilt und nach außen kommuniziert. Das war jetzt also sagen wir mal der geballte Vorwurf, den ich mal zusammengefasst hat, der auf euch einströmt. Mhm. Kann man das so sagen und habe ich was vergessen?
Das kann man so sagen. Ja, nee, das trifft sich
ganz gut. Ist an den Sachen, an dem Problemfeld, was ich jetzt kurz geschildert habe, ist da was dran? Oder ist es jetzt alles nur Polemik?
Es ist keine Polemik, da ist tatsächlich was dran. Ich glaube, die Diskussion führen wir seit einigen Jahren. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Amtsleiter und musste mir das auch tatsächlich von Anfang an mit anhören, bin aber damals ja auch angetreten. Ich komme ja aus dem Amt, arbeite nun schon seit 2010 in dem Amt und habe das ja von Anfang an so ein bisschen miterlebt, wie die Steuerung dort stattfindet, wo möglicherweise auch die Probleme sind und habe damals gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne was ändern, ich möchte es gerne besser machen und das war auch der Grund, warum ich mich damals auf die Amtsleiterstelle beworben habe und seit 2021 verantworte ich sozusagen den ganzen Laden, wie ich es mal nennen möchte, mit knapp 250 Mitarbeitenden und das muss man natürlich auch erstmal alles auf die Kette kriegen und steuern können, vor allem auch gucken, wo sind die einzelnen Spielpartner, mit wem muss man reden und wie kriegt man möglicherweise auch Prioritäten auf die Reihe, ja.
Also fangen wir mal bei den Hauptkritikpunkten an, Schulneubau und Sanierung, das ist gut, dass Schulen gebaut werden. Ich freue mich hinten, ich wohne hinten in der Schlachthofstraße, da in der Nähe, dass da eine neue Schule entsteht und das ist ja alles auch klar. Also Zustand der Schulen, wenn man da manchmal sieht, das ist ja in ganz Deutschland ein Problem, dass der Ort, wo Kinder und Jugendliche lernen sollen, da müssen sie sich ja wohlfühlen. Mhm. Die können ja nicht an zugeschissenen Toiletten, das muss ja alles, muss doch irgendwie in Ordnung sein. Das ist ja eigentlich jedem klar, oder?
Ja, absolut.
Jetzt ist die Frage, Mangel an Ausweichquartieren, ist das strukturelle Kernproblem, würde ich zumindest sagen, für große Schulen, EGS, KGS, Gymnasien, gibt es derzeit keine geeigneten Ausweichobjekte und selbst der Baudezernent Bärwolf räumt ein, wir brauchen große Ausweichobjekte für die großen Schulen. Sie alle könnten heute nirgends untergebracht werden. Das blockiert viele Sanierungen direkt. Ist das so?
Das ist tatsächlich so. Wir haben ursprünglich, als wir das Schulsanierungsprogramm aufgesetzt haben, haben wir mit 4 bis 5 Ausweichquartieren kalkuliert. Wir haben Stand heute tatsächlich noch 2. Eins davon fällt jetzt demnächst auch weg, weil wir das auch in die Sanierung nehmen müssen, weil aus Brandschutzgründen wir dort keine weitere Schule interimsweise unterbringen können. Das heißt, die Schule am Herrenberg wird auch demnächst saniert, sehr umfangreich saniert. Und das fehlt uns natürlich in der Kapazität, damit wir Schulen einfach umziehen lassen können und die Gebäude leer stehen haben für die Sanierungsmaßnahmen.
Das heißt, es braucht immer Ausweichobjekte, um überhaupt zu sanieren?
Ja, also wir haben eine ganze Weile als Stadt saniert unter lebenden Bedingungen, am offenen Herzen, wie es so schön heißt. Aber jeder, der Elternteil ist oder der vielleicht auch schon mal in der Schule war, der weiß, wie stressig es natürlich ist, wenn man eine Baumaßnahme laufen hat und nebenbei irgendwie noch unterrichten
Was
muss.
Was hast du gesagt? Nein.
Genau.
Ach, verstehe.
Und da haben wir irgendwann beschlossen, das machen wir nicht mehr. Wir würden gerne alle Schulen leerziehen oder die Schulen, die wir sanieren wollen, leerziehen, damit das kein Stress für die Schülerinnen und Schüler ist und für das Lehrerkollegium. Und wir dann einmal sanieren in einem Rutsch und dann die alle wieder zurückziehen können in eine wunderschöne Schule.
Bist du da optimistisch oder sagst du, das wird ganz schön hart? Kriegen wir das hin?
Wir kriegen das definitiv hin. Also wir haben einige Projekte in Planung, einige Projekte mussten wir umplanen. Wir überlegen jetzt auch tatsächlich, dass wir möglicherweise in Zukunft nochmal einen ganz anderen Weg gehen, was das Sanierungsprojekt angeht. Orientieren uns da natürlich auch stadtweit, bin da so ein bisschen vernetzt, auch im städtischen Umfeld in deutschlandweit. Und es gibt andere Städte, die haben Wege gefunden, auch mit wenig Ausweichobjekten sozusagen umfassend zu sanieren und haben möglicherweise auch eine Ausschreibung gemacht, wo sie irgendwie 5 Schulen ans Netz gegeben haben für eine Sanierung und vorher ein Ausweichobjekt zur Verfügung gestellt haben und dann haben die quasi Ringtausch gemacht. Also solche Sachen diskutieren wir gerade intern und können durchaus eine Rolle spielen in Zukunft bei uns.
Ein harter Vorwurf ist die jahrelange Vernachlässigung. Die neue Schulbaukoordinatorin Katja Lorenath sagt, selbst viele Jahre wurde das Thema Schulbau in Erfurt leider vernachlässigt, bis es vor ein paar Jahren endlich Fahrt aufnahm, was auch bitter nötig nötig war. Teilst du diese Auffassung der Vernachlässigung?
Absolut. Also es ist tatsächlich so, insgesamt, was die bauliche Unterhaltung angeht, unserer Gebäude, ist, glaube ich, die Decke immer zu kurz, die wir haben, um unsere knapp 600 Gebäude, die wir haben, zu betreuen und
600.
Zu
verwalten. Ja. Da sind also nochmal, was sind das alles für Gebäude? Wir haben ja Schulen, Kitas, Jugendclubs.
Genau, wir haben alle städtischen Museen, die liegen bei uns, wir alle städtischen Verwaltungsgebäude. Uns
also genau. Da ist nichts, kaum was eingemietet.
Kaum was eingemietet, tatsächlich.
Ist das gut?
Ja, das ist gut.
Also das heißt, sich von städtischen Immobilien zu trennen, ist eigentlich nicht gut.
Würde ich nicht behaupten, nein.
Ja. Du sagst jemand, wir dürfen unser Zeug nicht verkaufen. Gibt ja manchmal dann so Finanzierungsvorschläge. Ja, wenn wir das verkaufen, dann mietet, wird das über die Jahre dann günstiger. Also siehst beim Stadtarchiv, was mir auch ein Problem mit den hohen Mieten sein scheint, irgendwie, da ist Einmietung immer der zweitbeste Weg.
Ja, würde ich sagen. Also Miete kann sicherlich kurzfristig eine Abhilfe schaffen, gerade was Verwaltungsobjekte angeht, wo wir halt einfach kurzfristig Büroplätze brauchen, weil sich eben Aufgaben oder Gesetzlichkeiten ändern, wir mehr Personal einstellen müssen. Aber langfristig gesehen bin ich der Meinung, dass das, was wir haben, ein größeres Fund ist als das, was wir möglicherweise anmieten und wir uns dann auch möglicherweise dem Markt aussetzen müssen, der sich dann ja irgendwann mal anpasst auch.
Ja. Der Markt. Und da fallen mir ja sofort Bauleistungen ein, die ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent das gestiegen ist. Also wir sind es jetzt am Kulturquartier, das ist schon hart, oder? Also die Verzögerung bei laufenden Projekten hat ja dann auch viel mit den Bauleistungen zu tun. Auch die Schulbaukoordinatorin, also ne, die Frau Weste Laurenhardt sagt, dass auch Erklärungsbedarf ist, warum sich Projekte etwa die Grundschule am Wiesenhügel verzögern können. Die Schule wurde 2020 saniert und soll erst Ende 26 fertig sein. Warum geht das so langsam? Hat das auch mal was mit den Baukosten zu tun oder wieso hackt das so?
Also die Grundschule am Wiesenhügel haben wir tatsächlich mittlerweile in Betrieb genommen. Die ist jetzt schon fertig.
Haben wir schon 26?
Ja, wir haben schon 26.
Ach so, ich dachte, ja. Also sie ist, ja.
Ja, aber also bei dem Projekt war es tatsächlich so, wir sind natürlich, wir haben voll reingehauen, was Corona anging. Wir haben voll reingehauen, was Ukraine-Krieg anging zum damaligen Zeitpunkt.
Das hat man auch gemerkt.
Ja, das hat man definitiv gemerkt. Mhm. Also wenn teilweise Baufirmen nur noch mit ein oder zwei Leuten auf der Baustelle sein durften und dann auch mit natürlich Vollschutz, dann waren jetzt keine 20 Mann möglich, die zu Corona-Zeiten auf der Baustelle arbeiten durften. Das hat natürlich zum damaligen Zeitpunkt dazu geführt, dass wir unendlich lange warten mussten, bis alle mal so weit waren und dass es weiterging. Und dann natürlich auch die Lieferengpässe, was die Preise angeht. Ich weiß jetzt nicht, was der Iran-Krieg jetzt wieder macht mit den Preisen, wo das möglicherweise hinläuft. Das werden wir garantiert auch zu spüren bekommen, ja.
Es ist ja eine Riesensumme, also diese 630 Millionen oder 600.
Müssten wahrscheinlich sogar mittlerweile schon wieder mehr sein.
Mehr, ja.
Das ist ja die Summe, die wir damals 2021, 2022 aufgerufen haben, als wir Schulsanierungsprogramm aufgesetzt haben. Ja. Mittlerweile werden es wahrscheinlich schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 700, 750 Millionen sein, die wir insgesamt brauchen, um alle unsere Standorte tatsächlich fit zu machen.
Ja. Und das Geld, das kommt ja nicht von der Hundesteuer und von den Steuereinnahmen. Das würden wir als Stadt mit den Einnahmen gar nicht stemmen können. Das sind denn meistens Förderprogramme oder wo kommt das Geld her?
Wir haben ganz viele Förderprogramme, die wir versuchen anzuzapfen, egal ob das energetische Sanierung ist oder eben auch das Infrastrukturprogramm, was es jetzt vom Land gibt oder eben auch vom Bund, wo ja sozusagen das umgelegt wird auf die einzelnen Länder bzw. Kommunen. Da kommt eine ganze Menge Geld in den Topf, aber letztlich muss es natürlich auch von den generellen Einnahmen, die die Stadt generiert, gedeckt werden. Also es gibt durchaus Schubaprojekte, wo kein einziger Cent Fördermittel fließt.
Also das muss dann auch laufen.
Ja.
Die Elterninitiativen machen ja oft massiv Druck. Hilft das oder nervt euch das eher, dass die da mal ankommen?
Ich denke, es hilft schon. Also ja.
Auch wenn sie unangenehme Fragen stellen.
Sie stellen unangenehme Fragen, aber die sind auch vollkommen berechtigt. Ich bin selber Vater und ich würde wahrscheinlich die gleichen Fragen stellen, wenn meine Tochter irgendwann mal in die Schule kommt. Und würde natürlich auch gerne mal Antworten haben zu den ganzen Thematiken. Und ich glaube, ein Stück weit, um einfach auch Druck auf dem Kessel zu lassen, wie es so schön heißt, ist das ganz gut. Und dass auch die Stadträte, die ja in den letzten Jahren wirklich ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass Schulsanierung Priorität haben muss, dass die da auch einfach weiter mit am Ball bleiben. Ja.
Kommuniziert ihr diese Prioritätenlisten offen und klar? Also welche Schule ist zuerst dran? Ne? Wir haben es gesagt, die Elterninitiativen machen Druck, die fragen, könnte es Modulbau geben, Container als Übergangslösung und so weiter. Also wenn es Bauverzögerungen durch Lieferengpässe, Handwerkermangel, explodierende Baukosten gibt, kommuniziert ihr das, dass auch eben nicht nur die Elterninitiativen, sondern dass die Öffentlichkeit auch Bescheid weiß, dass es kein böser Wille ist oder keine Sturheit, sondern dass es dann objektive Probleme gibt? Du bist jetzt hier, ne? Aber
ja, ist richtig. Wir versuchen es so gut wie es geht zu kommunizieren. Ich glaube, jeden Plan, den ich aufsetze, den kann ich morgen schon wieder aufgrund von anderen Umständen in die Tonne treten. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, haben wir unser Schulbauportal ans Netz genommen auf der Stadt Erfurt.
Schulbauportal.
Ja, okay. Wir haben ein eigenes Schulbauportal, wo alle unsere Projekte aufgelistet sind, auch mit dem jeweiligen gerade Projektstand, ob wir gerade noch in der Planung sind, ob wir in der Ausführung sind oder ob das Objekt schon fertiggestellt worden ist. Da versuchen wir schon relativ breit auch die Masse zu erreichen, wenngleich das, glaube ich, noch nicht so die Bekanntheit hat, die man eigentlich sich irgendwie vorstellt. Ich hatte letztens mit BAM, mit der Jugendbeteiligung, hatte ich Kontakt und die waren ganz überrascht, dass wir ein Schulbauportal haben. Wo ich sage, aber dann guckt doch da rein, ihr könnt doch die Projekte könnt ihr da sehen und könnt euch da auch damit engagieren.
Ja, ich bin jetzt auch nur durch die Recherche drauf gekommen. Das ist immer so, klar, man muss sich, ist da Bringeschuld oder, wie sagt man, Bringeschuld, Hohlpflicht, das ist immer so eine Diskussion. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich ja informieren, können es auch, es geht dann um die Barrieren. Ist so ein Wechselspiel, oder? Also ihr bietet es an, wie kommt es an? Meckern ist natürlich leichter. Lernen Sie wieder.
Meckern ist leicht. Wir versuchen es in jedem Social-Media-Post, den wir als Stadt publizieren, versuchen wir darauf hinzuweisen, dass es unser Schulbauportal gibt und dass man da auch weitergehende Informationen kriegt. Aber wenn man sich jetzt mal auf die andere Seite oder reinversetzt in den Bürger, warum geht der auf unsere Webseite? Der will vielleicht mal gucken, wie das Bürgeramt geöffnet ist, wo er vielleicht einen Termin kriegt für einen Führerschein oder für einen Personalausweis. Aber wahrscheinlich hat er sich noch nie damit auseinandergesetzt, dass es ein Bürgerinformationsportal gibt auf der Stadtseite Erfurt, wo man einfach die ganzen Drucksachen, die ganzen Vorlagen, die Ausschüsse beschließen, sich einfach mal angucken kann und sagen kann, okay, was beschließt denn die Politik jetzt wieder? Und genauso ist da auch das Schulbauportal publik gemacht worden. Und ich glaube, das ist sowohl das eine als auch das andere. Wir können immer noch versuchen, von unserer Seite aus viel zu kommunizieren und viel transparent rüberzubringen. Aber ein Stück weit sind natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht, sie selber ihre Informationen zu besorgen, die sie brauchen.
Sie haben das ja, ist nicht in jeder Kommune so, dass die ganzen Beschlussvorlagen und alles auch online ist. Mhm. Das ist ja schon in Erfurt ganz gut gelöst. Das war ein harter Kampf bis dahin. Damals Piraten haben sich dafür eingesetzt und so. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber man kann im Grunde alles, was im Stadtrat passiert, die Vorlagen, die Beschlüsse, alles sich als PDF runterladen oder sich anschauen. Eigentlich eine gute Sache.
Ja, oder? Absolut. Das ist auf jeden Fall viel wert im Sinne der Transparenz. Und jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich da informieren und kann sich seine Informationen rausholen und kann auch möglicherweise dann gezielt Nachfragen stellen im Rahmen der Stadtratssitzung, natürlich. Mhm.
Für die nicht so gern PDFs lesen oder sich Beschlussvorlagen oder Beschlüsse durchlesen, gibt's ja die schönen Instagram Reels. Fand ich auch interessant, dass du dann als jemand aus der Verwaltung auch dann Social Media Creator werden musst. Das gehört scheinbar mittlerweile zum Job dazu. Wenn Matthias Bärwolf sich dann über die Drohne, also kommt eine Drohne angeflogen und er muss dann, oder ich habe ja bei ihm das Gefühl, dass er es gerne macht, dass er dann die Baustellen erklärt, fand ich cool. Also ein Drohnenüberflug über so eine Baustelle, dass man sich das auch vorstellen kann, das ist auch neu. Macht dir das oder macht euch das auch Spaß oder ist das so, müssen wir halt machen?
Nee, müssen wir halt machen, definitiv nicht. Ich finde, es gehört zum Job dazu. Es hat den Job nochmal ein ganzes Stück verändert. Ich hatte erst letzte Woche wieder eine Videoaufnahme für ein neues Video für die aktuelle Sanierung der Kita an der Sofürter Straße. Oh ja. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man so, ich sage jetzt mal, seinen Standardtext irgendwie dann vergisst oder eben halt das eine oder andere Take mehr braucht. Dann nervt es natürlich, aber ansonsten ist das, also für mich gehört es mit dazu und ich glaube, es trägt auch viel zum Verständnis bei, dass man einfach die Baustellen erklären kann und das ist auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, die Verwaltung menschlicher macht und sagt, wo liegen denn eigentlich die ganzen Herausforderungen?
Ja. Absolut. Nicht jeder, man sagt, du machst es gerne, dann doch mal so einen Erklärtext in die Kamera zu sprechen. Ich finde es auch sehr hilfreich, vor allem, weil man es sieht. Man kann sich es vorstellen bei Baustellen. Das ist hier und so groß ist das Dimension. Wenn man so Sachen, alles, was unter der Erde stattfindet, denken wir, das ist halt unter der Erde. Aber was da für eine Infrastruktur unter uns ist, das vergisst man oft, wenn man so, wenn alles aus der Leitung kommt und alles da ist und so. Ne? Das ist schon eine Herausforderung. Also du bist gern Baustellen Erklärer.
Absolut. Also ich gucke mir Baustellen auch gerne an, bin auch gerne selber vor Ort, sehe, wie die jeweiligen Baufortschritte sind und bin mir dann auch nicht zu fein dafür, mein Gesicht in die Kamera zu halten und den Leuten zu erklären, was dort passiert. Und ich bin auch selber immer wieder erstaunt, gerade das Thema Schulen, Digitalisierung, Digitalpakt etc. Wenn man mal dann auf der Baustelle ist und sieht, wie viele hunderte Kilometer Kabel verlegt werden müssen, bis da überhaupt der WLAN-Router im Klassenraum an die Decke geschraubt werden kann und die Schüler flächendeckend WLAN nutzen können im Schulgebäude. Das ist schon massiv, was da an Kabelsträngen teilweise in den Räumen verlegt werden muss.
Ja, auch jetzt zum Beispiel, weil wir gerade über ein Schlachthofgelände gesprochen haben, da muss ja auch alles wieder neu zugeführt werden. Das ist Wasser, Abwasser, ja. Da ist Da muss ja alles ran, oder?
Da muss alles ran. Das Gelände muss komplett erschlossen werden. Wir müssen uns natürlich noch mit dem Privatinvestor auseinandersetzen, der ja sozusagen die angrenzenden Grundstücke auch mit bebauen möchte, beziehungsweise bebauen wird. Und wir müssen uns das natürlich im Bauablauf müssen wir uns damit eintakten. Und am Ende ist das, glaube ich, das größte Schuba-Projekt, also Einzelprojekt, was wir tatsächlich die letzten 15, 20, 30 Jahre in der Stadt Erfurt bewältigen müssen.
Weil es ein Schulneubau ist, in ein Gelände eingebettet ist, was ja Wohnen, was ja, ja Geschäfte, wie nennt man das?
Einzelhandel,
Gewerbe. Ja. So ein Mischding, eigentlich eine schöne Geschichte. Ihr seid mittendrin. Das Teil des Geländes hat die Stadt gekauft oder wie ist das oder wie wird das denn sein?
Es gab einen Flächentausch beziehungsweise eine Übertragung. Das heißt, das Grundstück, wo wir jetzt als die Schule drauf bauen, das gehört tatsächlich der Stadt Erfurt und ist unser Eigentum und dort wird die Schule errichtet und die wird auch unser Eigentum sein. Und die werden wir dann die nächsten 50 bis 100 Jahre wahrscheinlich bewirtschaften dürfen.
Ja, dürfen. Ja, das ist ein schönes Beispiel, Schulneubau und da gibt es ja auch Verzögerungen, die ihr gar nicht beeinflussen könnt, oder? Weil mit dem Abriss oder mit der, wie sagt man, wieder, wenn das alles baufertig gemacht wird, ich kenne diese Fachbegriffe nicht, da wird das gerade das Zeug zermöllert und so weiter.
Baufeldfreimachung.
Das ist ein schöner Begriff. Genau. Baufeldfreimachung. Naja, das ist so eine Herausforderung, die man ja überall erleben kann. Wo kann ich denn diese Reels oder das, was du da gesprochen hast in die Kamera, die Drohnenflüge, wo kann ich die denn sehen? Also klassisch bei Instagram oder auf der Stadtseite, wo finde ich das?
Wir haben das auf Instagram beziehungsweise auf Facebook. Hat die Stadt ihre eigene Social-Media-Seite sozusagen, die sie pflegt. Und gleichzeitig ist es auch alles nochmal auf rvd.de, auf der Homepage zu sehen. Da kann man auch nach den einzelnen Projekten suchen und kriegt da auch einen Verlauf, was sozusagen an aktuellen Meldungen, ob das jetzt eine Pressemitteilung ist oder ein Spatenstich oder ein Video, was erstellt worden ist, kann man sich dann dort sozusagen aufrufen und anschauen.
Also wenn ich jetzt Meta nicht mag und ich will nicht auf Instagram und Facebook, dann kann ich mir auf der Stadtseite diese, nennen wir mal Videos, müssen ja keine Reels, also die Videos, die ihr gemacht habt, die übrigens professionell gemacht sind, ne, da sind ja auch, habe ich das den Eindruck, dass ja jüngere Leute auch in der Presseabteilung jetzt ja ein bisschen was machen, das ist schon, da ist nicht einfach nur, da jetzt jemand eine Kamera hinhält, da seid ihr mit eigenen Drohnen noch unterwegs, oder?
Das stimmt, ja, tatsächlich. Also da haben wir, glaube ich, auch als Stadt in den letzten Jahren aufgerüstet und die Kolleginnen und Kollegen der Presseabteilung, die sind da echt auf dem Stand der Zeit. Führt auch immer dazu, dass wir darüber diskutieren, wie sexy gewisse Videos werden sollen, also wie ansprechend natürlich für die Zielgruppe. Und da diskutieren wir dann drüber, okay, was ist jetzt noch Baustellenerklärung und was ist eigentlich schon so, dass man es einfach besser verkaufen kann im Social Media.
Ja, es ist ja eine wichtige Diskussion, weil ja sich die Kommunikationswege, wir sind ja auch reizüberflutet und im Krieg um die Aufmerksamkeiten müsst ihr ja mitspielen. Das ist ja eure Aufgabe, an die Bürgerinnen und Bürger ranzukommen, weil ihr ja für die Stadt da seid. Also seid ihr auch in diesem Krieg um, ich nenne es mal, oder den Kampf, klingt vielleicht besser, Kampf um die Aufmerksamkeiten, müsst ihr da auch mitspielen und dann dadurch auch moderner werden.
Ja, absolut, ja. Das ist auch unser tägliches Brot, das gehört einfach mit dazu als Stadt. Egal, ob es da jetzt um mein Thema geht, um den Hochbau oder um andere Themen, um die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und die Aufmerksamkeitsspanne auch zu nutzen, die man hat, muss
Was
man da auch.
Hast du gerade gesagt? Ist doch so, oder?
Ja, genau. Ja,
also das ist wirklich, dass durch unsere Dopamin, durch Swiperei sinken auch die Aufmerksamkeitsspannen. Merkst du das bei dir auch?
Absolut, ja. Das ist tatsächlich so. Also bei manchen Sachen, da brauche ich schon mal ein paar Sekunden, um da irgendwie auch wirklich hängen zu bleiben, aber ansonsten, das wird durchgeswiped und entweder interessiert es mich oder es interessiert mich nicht.
Wie schaffst du es da, so eine digitale Hygiene hinzukriegen? Bist du jemand, der auch mal am Wochenende das Smartphone weglegt oder bist du auch ein Süchtiger?
Ich bin tatsächlich ehrlicherweise auch ein Süchtiger, mache selber auch relativ viel bei LinkedIn tatsächlich, weil ich auch ein Stück weit, also ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich sage, ich habe als Amtsleiter auch eine gewisse Verantwortung, nicht nur für meine Mitarbeitenden, sondern auch für die Stadt und bin natürlich auch ein Stück weit dafür da, vielleicht auch neue Personen, neues Personal in die Stadtverwaltung zu holen. Und je mehr ich sozusagen dort auch selber noch Energie investiere, kann ich natürlich dazu beitragen, dass letzten Endes auch Kolleginnen und Kollegen sich für die Stadt interessieren und sehen, ah cool, ihr macht ja richtig geile Projekte. Ich würde gerne bei euch anfangen zu arbeiten und würde vielleicht dazu beitragen, dass Projekte schneller laufen oder halt mehr Projekte zur gleichen Zeit abgewickelt werden können.
Das scheint mir ja auch so eine Aufgabe, eine Challenge oder ein Faible von dir zu sein, sich mit den Verwaltungsstrukturen zu beschäftigen. Also die klassische deutsche Amtsstube ist ja streng hierarchisch, moderne Bauprojekte davon, aber agiles Projektmanagement, könnte man sagen. Man muss ein bisschen flexibel sein und der Umbau einer solchen Behördenkultur ist oft schmerzhaft. Also behaupte ich jetzt mal, oder ist schwierig, nicht so einfach. Und du bist ja irgendwie, habe ich den Eindruck, für einen Kulturwandel, also dass der schwerfällige Tanker modernisiert wird. Geht das überhaupt? Kann man, also ist Behörde nicht Behörde, ist Amtsstube nicht Amtsstube? Kann man das, lässt sich das modern machen?
Es lässt sich definitiv moderner machen. Es lässt sich insofern schon moderner machen, dass man den Kolleginnen und Kollegen, egal in welchem Bereich, mehr zutraut und auch mehr Eigenverantwortung überträgt, indem man einfach sagt, okay, du bist jetzt eben in meinem Fall Projektleiter für eine Baumaßnahme und du darfst am Ende auch Entscheidungen treffen. Du darfst am Ende auch natürlich Fehler machen. Wir reden dann am Ende über die Fehler und solange die Fehler beim nächsten Mal nicht wieder passieren, ist es doch vollkommen in Ordnung, dass auch wir eine Lessons Learned sozusagen haben.
Was für Ding?
Lessons Learned.
Ah.
Bei Projekten, dass wir einfach daraus lernen und uns natürlich weiterentwickeln. Das ist doch einfach nur menschlich. Und egal, ob das jetzt eine Behörde ist oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen, auch wir machen Fehler als Menschen. Und das müssen wir dann einfach nur diskutieren hinterher und dann dafür sorgen, dass es eben beim nächsten Projekt besser läuft.
Das klingt nach flacheren Hierarchien und mehr Beteiligung, mehr Verantwortung. Und
ja.
Ah, okay.
Absolut.
Wie bist du drauf gekommen? Weil es ist ja, wenn du bist ja ein, sagt man, Eigengewächs, also bist nicht eingekauft, sondern du hast ja Verwaltung und Hierarchien kennengelernt und hätte ich jetzt gedacht, lieben gelernt. Das, klare Hierarchien, spitze Hierarchien sind klare Verantwortlichkeiten. Jetzt willst du die abflachen. Warum?
Naja, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass die klaren Hierarchien einfach dazu beitragen, dass vieles länger dauert.
Aha.
Ich gehe erstmal zum Chef und frage mal. Aha. Und der geht dann zum nächsten Chef und der geht zum nächsten Chef und der geht zum nächsten Chef. Und am Ende, im Zweifelsfall muss der Oberbürgermeister eine Entscheidung treffen.
Hat aber keine Ahnung davon, kann er gar nicht verraten.
Kann er gar nicht, woher auch. Also, und das sind einfach Themen, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Also wir haben eine begrenzte Personalressource, wir haben begrenzte Zeit, um unsere Projekte umzusetzen. Und je breiter wir uns aufstellen und umso besser unser Personal ist, umso eigenständiger können sie Entscheidungen treffen und umso schneller laufen auch Projekte natürlich, bevor ich jetzt immer erstmal die nächsten und nächsten und nächsten Vorgesetzten fragen muss.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich Leute gern absichern in Amtsstuben, sagen, ah, das da ist mir die Hände gebunden, ist auf so ein Wort oder so, das muss ich erstmal abprüfen und ich will mich nicht angreifbar machen. Das heißt, es ist auch ein Mut dann mal zum Fehler
ja.
Und zu sagen, ja, okay, ich mache das, übernehme auch die Verantwortung. Das ist so dein Führungsstil, höre ich das so durch, du sagst, den Leuten die Verantwortung geben, aber wenn sie auch einen Fehler machen, sagen nicht gleich hier, wie man sagt, dann werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Sowas in archaischen Dinge. Also du strebst dann irgendwie eine andere Führungskultur an oder lebst sie auch? Hört das richtig raus?
Ich hoffe, mein Chef hört jetzt nicht zu. Aber ich bin der persönlichen Meinung, ich bitte lieber hinterher um Entschuldigung als vorher um Erlaubnis zu fragen.
Ja.
Also sage ich, und das möchte ich auch gerne meinen Mitarbeitenden mitgeben, ich sage, treff doch einfach Entscheidungen. Jede Entscheidung, die getroffen ist, ist eine gute Entscheidung,
okay.
Auch wenn sie hinterher sich als falsch herausstellt. Aber wir können dann hinterher drüber reden und können es beim nächsten Mal besser machen. Oder es war vielleicht in dem Moment genau die richtige Entscheidung. Also wir tendieren als Führungskräfte in der Stadtverwaltung immer dazu, zu sagen, nur weil derjenige jetzt keine Führungskraft ist, hat er keine Entscheidungskompetenz. Wo ich sage, die haben alle studiert, die haben alle eine Ausbildung gemacht. Das sind alles gestandene Leute, die irgendwo aus der Privatwirtschaft kommen oder eben auch von der Schule kommen. Die wissen doch, wo sie hinwollen und die wissen doch auch, wie sie Sachen zu erledigen haben. Die ja. Sind ja alle vom Fach. Warum soll man ihnen denn dann nicht eine Entscheidung auch zutrauen dürfen? Und wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, werten wir es hinterher aus und dann ist alles gut.
Reden wir gerade immer noch über die Stadtverwaltung in Erfurt. Ja, ich frage das, weil ich das dann natürlich auch anders erlebe im Umgang bin ich überrascht, dass so ein Typ wie du sagt, nee, ich will das jetzt anders machen. Da braucht natürlich Rückendeckung. Also du hast Rückendeckung von Matthias Bärwolf, was ja dein, sagt mein Chef, ist der Dezernent,
ja.
Der zuständig für das Amt für Gebäudemanagement.
Genau.
Der hält dir den Rücken frei und sagt, ja, macht das so.
Absolut, ja. Das ist tatsächlich so.
Also das heißt, es gehören immer mehrere Leute dazu, auch die Macht haben, sagen, ich gebe sie nicht ab, aber ich gebe zumindest ein bisschen Kontrolle ab, weil ich Vertrauen habe, Zutrauen in meine Leute.
Ja. Na, es ist wie im wahren Leben auch, wenn jemand mir beweist, dass er was drauf hat und dass er auch Sachen voranbringen kann, dann lasse ich ihn möglicherweise an der langen Leine laufen und dann entscheide du, mach das und informiere mich, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, beziehungsweise wenn du ein Problem hast und dann reden wir drüber. Wenn ich natürlich aber Mitarbeiter habe, wo ich werke, das ist ein bisschen schwierig, da muss ich auch ein Stück weit enger führen. Und das ist, glaube ich, eine Kultur, die es in jedem Unternehmen braucht. Und solange mein Chef, und das ist egal, ob das jetzt Herr Bärwolf ist oder der Oberbürgermeister Horn, an der Stelle, solange die ihre Informationen brauchen, die sie kriegen, die nötig sind, um Entscheidungen zu treffen, ist das doch auch vollkommen legitim, dass man sagt, okay, die Amtsleiter, die wissen alle, was sie zu tun haben, die haben alle einen entsprechenden Abschluss, die können ihren Job eigentlich richtig gut machen, lass sie doch erstmal laufen und die werden uns schon Bescheid sagen, wenn es irgendwo knistert oder knirscht und wir mit einspringen müssen.
Ja. Das ist ein neuer Führungsstil, ist das auch eine Generationenfrage, weil das würde ja dann Hoffnung machen.
Es ist sicherlich auch ein Generationenthema. Ich glaube, es ist eher ein Erziehungsthema. Also ich sage jetzt mal, wenn eine Generation in die Stadtverwaltung kommt, die dann so erzogen wird, dass sie nichts entscheiden dürfen und dass alles zur nächsten höheren Führungskraft kommt, ist es egal, ob derjenige 30 ist oder ob derjenige 50 ist. Man eignet sich das irgendwie an. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht vom Alter abhängig, sondern tatsächlich einfach, wie es gelebt wird und dann auch, wie es umgesetzt wird. Ja.
Also ist es eine Kulturfrage, auch eine Machtfrage. Interessant. Ich habe von dieser digitalen Bauakte gelesen, BIM, Building Information Modeling. Was ist denn das?
Hi, das ist ein weites Thema. Building Information Modeling wird landläufig eigentlich immer als 3D-Modell von einem Gebäude verstanden, was aber völliger Käse ist, aber es basiert zumindest auf einer 3D-Visualisierung von einem Gebäude. Aber jedes Bauteil bei Building Information Modeling ist sozusagen mit Informationen hinterlegt. Da steht drinne, von welchem Hersteller die Tür ist, von welchem Hersteller das Schloss ist, von welchem Hersteller der Tisch ist, von welchem Hersteller die Trockenbauwand ist, welche Stärke die Trockenbauwand hat, etc. pp. Es ist quasi ein intelligentes Gebäudemodell, was man letzten Endes, wenn das Gebäude fertig ist, auch weiter nutzen kann, um es im Betrieb sinnvoll einzusetzen.
Ach, das heißt, diese geklebten Modelle, die ja irgendwo ausgestellt werden, wo man sich das angucken kann, das gibt's auch noch, aber jetzt vor allen Dingen ist es jetzt digital und ich kann mir das auch dann im Netz angucken. Ist es nur für die interne Planung oder auch für die Öffentlichkeit dann später mal?
Das wird sicherlich später auch mal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, jetzt nicht mit den Bauteilinformationen, aber die 3D-Modelle. Wir haben ja teilweise schon angefangen, zum Beispiel beim Schulcampus Grafsworder Straße, dass wir in Videos die 3D-Modelle mit einblenden, dass wir halt den Leuten auch zeigen, wie könnte es denn mal aussehen, das Schulgebäude im 3D-Modell in einem Live-Video sozusagen und dass man da einfach eine bessere Vorstellung kriegt. Ansonsten ist es hauptsächlich eigentlich ein internes Arbeitsmodell, wo einfach die Planer und Ingenieure und der Bauherr besser miteinander kollaborieren können und auch besser am Gebäude arbeiten können, weil ganz oft schickt man sich PDF-Pläne hin und her, man schickt unterschiedliche Stände hin und her, keiner ist so richtig auf dem aktuellen Stand, verändert vielleicht da mal eine Wand oder verändert da mal einen Trockenbaukanal und dann stellt man beim nächsten Mal fest, wo ist denn das jetzt hin? Jetzt habe ich meine ganze Planung darauf ausgelegt und jetzt ist es plötzlich weg. Und
so arbeitet man an einem Modell dann, oder was?
Ja, genau. Also man kann dann quasi interdisziplinär bis zur Handwerksfirma an einem Modell arbeiten, dann weiß der Handwerker, wo kommt jetzt ein Unterzug rein, wo muss eine Tür gesetzt werden, etc. pp. Also das ist tatsächlich meiner Meinung nach die Zukunft. Das ist
wie bei Google Docs zum Beispiel, dass ich an einem Dokument arbeite und sehe, wer da was gemacht hat und cool.
Richtig. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass der Bund betreibt das ja schon seit einigen Jahren, verpflichtend tatsächlich für Bundesbauten, dass das im öffentlichen Bau, viele Kommunen sind da schon relativ weit, auch Köln zum Beispiel ist da ein Vorreiter an der Stelle, mit denen sind wir auch relativ regelmäßig im Austausch, dass das auch für uns tatsächlich zum Standardarbeitstool wird in Zukunft.
Ja. Lass uns mal über Allmende sprechen, über die Frage, wem gehört die Stadt? Das ist ja ein bisschen vielleicht weiter gefasst in deinem Arbeitsbereich, aber es ist ja die große Frage, was bedeutet Stadt für dich? Du hast gesagt, du hast eine junge Tochter, die ist 1,5 Jahre alt, die will ja dann vielleicht mal hier leben und die, da geht es nicht um Spielplätze, aber die soll dann auch mal irgendwann in einen Jugendclub gehen, soll in Parks rumhängen, was auch immer sie dann macht. Und es braucht ja, eine Stadt braucht ja Allmende, bespielbare Räume. Was verstehst du unter Stadträumen? Jetzt mal als große Frage, die jetzt vielleicht nicht immer durchkommerzialisiert sind. Also Parks, was auch immer. Was ist für dich Allmende und was ist für dich Stadtraum?
Ich glaube, Stadtraum ist für mich im Bereich, ob das jetzt ein Stadtteil ist oder ein Sozialraum, in dem die Menschen, die dort wohnen und arbeiten und leben, gut leben können, sich erholen können, aber auch Infrastruktur zur Verfügung haben, um einkaufen zu können, um vielleicht auch Hobbys nachzugehen etc. pp. Dass man jetzt nicht unbedingt erstmal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad unterwegs sein muss, bis wir zum nächsten Punkt kommen, wo man möglicherweise sein Hobby ausleben kann, sondern dass man schon einen gewissen Sozialraum hat und da auch eine Verankerung hat, die dann auch dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft meiner Meinung nach einfach auch mehr zusammenwächst und auch diesen Sozialraum für sich erschließt und diesen Sozialraum meiner Meinung nach auch am Ende fürsorglich behandelt.
Ja, ich frage ich jetzt den ganz bewusst den privaten Ort, der ja in Erfurt lebt, der von woanders herkommt, da müssen wir auch nochmal drüber reden, gell, von der, mit der Herkunft und so, gell, das ist ja ganz schwierig. Das heißt, die Orte, die sozialen Räume, die müssen ja auch bespielbar bleiben oder werden, ne? Und nicht nur, dass man sagt, da wohnen Leute und dann müssen sie von A nach B kommen, nämlich von Arbeit nach Hause und nach Hause von Arbeit, ein bisschen einkaufen, sich ausruhen. Sondern es muss ja auch kulturell bespielt werden. In der Stadt muss man sich ja wohlfühlen. Nicht nur für Touristen, sondern ich muss ja gerne mich aufhalten. Auch wesentlich, oder?
Ja.
Also es gab ja diese Kontroverse, weiß nicht, ob das jetzt hierher passt, aber Einzäunung Gutenberg-Gymnasium, sagen die einen, man muss es einzäunen. Also, Zäune können Frieden schaffen, nennt man ja auch Fried, aber Zäune und Mauern sind nicht immer die Lösung, oder?
Nee, definitiv nicht. Also da schlagen ein Stück weit natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist des Gebäudeverantwortlichen und Grundstücksverantwortlichen, der natürlich auch sagt, es kann nicht sein, dass die Hausmeister jeden Morgen hingehen müssen kaputte Glasflaschen auflesen, müssen möglicherweise irgendwelche Spritzen auflesen etc. pp.
Passiert das?
Ja, haben wir tatsächlich an einigen Standorten schon gehabt.
Auch an Schulen?
Ja, tatsächlich. Also da, wo die Schulhöfe öffentlich zugänglich waren, hatten wir es tatsächlich schon erlebt. Und
dass da jetzt tatsächlich, was weiß ich, Spritzen, was auch immer. Ah, okay.
Und wenn das jetzt zum Beispiel eine Grundschule wäre, wo dann eben auch ein Sandkasten ist, wo dann am nächsten Tag Kinder drinnen spielen, ist es natürlich eine Sache der Sicherheit, die wir gewährleisten müssen, wo wir auch unsere Leute entsprechend anweisen, da auch besonders drauf zu achten. Ich glaube, ich als junger Vater würde es jetzt auch ungern haben, dass meine Tochter irgendwann in einem Sandkasten spielt, wo möglicherweise in der Gefahr ausgesetzt wird. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, bin ich der Meinung, dass wenn man die Sozialräume der Gesellschaft zur Verfügung stellt, dass die Gesellschaft letzten Endes sich auch um die Sozialräume kümmern kann, indem sie merken, ich fühle mich dort wohl in dem Bereich, ich sorge mich um diesen Bereich, um diesen Sozialraum, an dem ich wohne oder wo ich arbeite oder wo ich lebe und ich bin da auch hinterher und ich lese den Müll, den ich dort produziere, auch wieder auf und nehme die wieder mit nach Hause und ich bin der Meinung, die städtische Fläche, die es zur Verfügung steht, um darin zu leben, ist begrenzt. Und je mehr Multifunktionalität wir haben, was die Flächen angeht, umso eher kann ich auch gewährleisten, dass jedem irgendwie gerecht getan wird. Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen, über die Diskussion, wir machen alle Schule für dicht, die Diskussion zu führen, wann kommen wir zu der Diskussion, wir machen alle Parks dicht? Also das wohl, so wie es in London oder New York schon teilweise gibt, dass die Parks zwischen 22 und 6 Uhr morgens halt abgeschlossen werden, dass da keiner mehr hin kann, dass diesen Sozialraum keiner mehr genießen kann.
Das ist krass, oder? Also ich finde, das ist eine gruselige Vorstellung. Ja. Das ist auch natürlich, ein Armutszeugnis und Offenbarungseid. Es gibt ja die Forderung, macht Schulhöfe nachmittags für die Kiezkinder auf, öffnet Schule und Aulas für Bürgervereine, so als gelebte Stadt. Aber dann kommt wieder Vandalismus, Haftungsfragen, Facility Management. Ist das so das Spannungsfeld, zwischen dem sich das bewegt?
Absolut. Also das ist definitiv ein Spannungsfeld und dann kommt ja die Politik und die Elternvertreter noch mit rein, es kommen die Schulleiter noch mit rein. Die Schulleiter haben natürlich auch eine Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen oder eben auch die Kita-Leiter in den Kitas. Und es gibt aber meiner Meinung nach in Europa schon Modelle, die funktionieren. Egal, ob das jetzt Dänemark ist oder Schweden oder Niederlande.
Wie machen die das?
Die sorgen quasi dafür, dass die öffentlichen Räume so eine Qualität haben, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende sagen, boah, ist das hier cool zu leben. Ich möchte gerne, dass es so bleibt und ich sorge mich dafür, dass es auch am Ende so da bleibt.
Eigenverantwortung,
definitiv. Also es gibt zum Beispiel eine Schule in den Niederlanden, die wurde neu gebaut. Das ist ein relativ großes Projekt, 100 Millionen. Die haben von Anfang an mit geplant, dass die Schulmensa, die Schulküche in den Nachmittags- und Abendstunden als öffentliches Restaurant geführt wird. Die haben quasi einen Caterer gefunden, der dann gesagt hat, okay, tagsüber mache ich Schülerversorgung und abends mache ich halt fürs Wohngebiet die Schule auf, das Restaurant auf und jeder, der mag, kann quasi zu mir essen kommen und kriegt halt ein Drei-Gänge-Menü, wenn er das möchte. Und das sind, glaube ich, Konzepte, wo man einfach mal drüber nachdenken muss.
Muss das natürlich auch schön aussehen, ne? Okay. Das sind ja, also daran kämpft das immer und das wird ein ständiger Kampf bleiben, es wird nicht die endgültige Lösung geben, es ist immer eine Auseinandersetzung und immer vielleicht auch ein Streit. Wie schaffst du es da, resilient zu bleiben? Man könnte ja sagen, oh Mann, es ist immer wieder reden, immer mit Leuten Kontakt, das ist ja so, du musst ja ständig reden und kommunizieren. Hast du manchmal die Nase voll?
Nee. Ich rede gerne, ich kommuniziere gerne, ich diskutiere gerne, versuche auch relativ viel Input zu holen, um vielleicht auch mal neue Denkweisen anzusetzen, blicke mich auch mal außerhalb um, guck mal so, Ich reise auch gerne viel, war letztes Jahr tatsächlich 9 Wochen auf Elternzeit, war auf dem Balkan unterwegs.
Wo warst du da genau?
Wir haben Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien bis nach Griechenland runter. Und da kriegt man natürlich auch viele neue Eindrücke und viele Ideen, die man möglicherweise dann auch mitnehmen kann, sagen kann, wie kann es denn vielleicht auch anders gehen? Also ich finde, wir denken immer zu sehr in unseren Blasen, in denen wir uns befinden und haben zu wenig den Blick nach außen oder über den Tellerrand hinaus und einfach mal zu gucken, lasst uns doch uns mal probieren. Lasst uns doch mal neue Konzepte überlegen, wie kann denn ein Sozialraum entwickelt werden? Ich muss doch nicht nur immer Kita, Jugendclub, Schule und Verwaltungsgebäude voneinander trennen. Ich kann doch auch gucken, wie kann ich denn die Sachen miteinander verbinden? Also warum brauche ich zum Beispiel in einem Ortsteil, warum brauche ich da eine Schule, warum brauche ich ein Bürgerhaus, warum brauche ich eine Sporthalle, warum brauche ich möglicherweise nochmal Vereinsräumlichkeiten, warum kann ich die nicht kombinieren? Also wenn jetzt zum Beispiel die Schulmensa, wie ich es gerade eben schon angesprochen habe, wenn wir da Geld investiert haben, 3 Millionen Euro zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel im Kopf, die steht natürlich in den Nachmittagsstunden oder Abendstunden dann leer. Also warum kann die denn nicht durch den Ortsteilbürgermeister, durch den Ortsteilrat für Sitzungen genutzt werden in den Abendstunden oder am Wochenende natürlich auch für Familienfeiern? Also warum soll sich da keiner einmieten können, der letzten Endes einfach einen Raum braucht, um seine 50 Gäste oder 100 Gäste unterzubringen und mit denen zu feiern? Dafür sind doch öffentliche Räume meiner Meinung nach da, dass man sie einfach multifunktional nutzen kann.
Ja, das ist natürlich dann wichtig in der Planung. Erstmal ein Grundverständnis, das nicht so zu trennen und dann auch in der Planung, das so mitzudenken. Erlebst du da Offenheit oder bist du da jetzt so ein Einzelfall, so ein Exot, der mal rumspinnt, oder?
Sowohl das eine als auch das andere. Ja, ja. Es bedarf viel Überzeugungsarbeit, es bedarf auch viel Kommunikation und das ein oder andere Mal muss ich dann auch selber zurückstecken und einfach sagen, okay, die breite Masse will es gerade nicht, die breite Masse ist gerade nicht bereit für ein gewisses Thema. Dann nehme ich das erstmal zur Kenntnis und nehme das an und setze dann auch meine Arbeit sozusagen entsprechend um. Aber ich habe natürlich immer noch Ideen im Kopf und im Hinterkopf und versuche, die Leute ein Stück weit in ihrer intrinsischen Motivation eigenständig zu entwickeln, dass sie einfach mal drüber nachdenken und neue Wege vielleicht auch gehen und einfach mal überlegen, okay, ja, das könnte doch mal ein Punkt sein, über den wir mal reden müssten. Und ich glaube, Stück für Stück, nach und nach, die einzelnen Projekte, die wir in den nächsten Jahren dort angehen, wird das auch irgendwann kommen in die Richtung.
Also wir haben das Beharrungsvermögen der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, haben wir das schon immer so gemacht, mangelt Offenheit. In der Stadtverwaltung ist ja auch ein Tanker, dann haben wir da die Stadträte, das sind politische Interessen, die da durchgesetzt werden. Du musst also immer wieder reden und mit deiner Art versuchen, so, woher nimmst du denn die Kraft? Hast du irgendwas, meditierst du, was nimmst du für Drogen? Ich bin da gesagt, aber was, du trinkst Bier, habe ich in meinem Podcast gehört, dass du helles gern trinkst. Wie kommst du runter und schaffst es, immer noch diese gute Laune zu haben?
Ich glaube, meine eigene Motivation und meine Vorstellung, wie ich in dieser Stadt selber leben möchte, ist einfach groß genug, um einfach zu sagen, das motiviert mich jeden Tag aufs Neue, auf Arbeit zu gehen, aufzustehen und dann auch tätig zu werden und also das Schöne bei mir ist, und das war auch damals ein Grund, warum ich gesagt habe, ich werde Amtsleiter, ich möchte irgendwann in vielleicht 50 Jahren, so Gott will und ich dann noch lebe, möchte ich mit meinen Enkelkindern oder Urenkeln durch die Stadt laufen und sagen, guck mal, bei dem Schulgebäude haben wir damals über die Fassadengestaltung diskutiert, bei dem Schulgebäude gab es einen Schulleiter, mit dem haben wir diskutiert, brauchen wir jetzt Wasser in den Klassenräumen oder eben nicht. Dass man einfach sagt, man baut hier was für die Ewigkeit auf in einer Stadt, in der man gerne lebt. Und ich glaube, das trägt einfach für mich auch dazu bei, dass ich gerne auf Arbeit gehe und dass ich mich da auch gerne engagiere und mit allem Negativen, was man sozusagen tagtäglich auch mit dem man konfrontiert wird, da einfach einen Haken dran mache und sage, da kann ich drüber hinweggucken und ich arbeite am großen Ganzen.
Das heißt, die miese Peter, mit dem man ja, von denen man immer umgeben ist, sagen, da kommt, ja. Du hast vor, Urenkelkinder, deine Urenkelkinder noch kennst du, geht das jetzt, du bist jetzt wie alt?
Ich werde dieses Jahr 40.
Du wirst 40, deine Tochter ist 1,5. So, müssen wir mal rechnen, wie alt du dann werden müsstest. Du kannst besser rechnen als ich. Also das heißt, mal angenommen, jetzt wird mit 21 wird sie Mutter. So, dann müssen wir das wären dann nochmal 80. Wie alt wirst du werden?
Naja, so 100 ist schon angepeilt.
Aber ich meine, ich habe jetzt hier Nana Moskouri mit 91, sie nimmt die noch mit Nina Haken ein Stück auf. Mhm. Also 100 zu werden ist jetzt nicht mehr so unrealistisch, oder?
Absolut nicht mehr. Klar, sicherlich passt das nicht glaube ich, auf alle und auch nicht, schon gar nicht auf alle Lebensbereiche. Die Diskussion haben wir ja auch schon öfter mal geführt. Rente und wann ist Renteneintritt und mit wie vielen Jahren. Man will ja auch durchaus nochmal nach der Rente sein Leben genießen, der ein oder andere. Aber ich denke, ach, der ein oder andere kann schon in den nächsten Jahren mehr auf die 100 zugehen, als es bisher der Fall war.
Ja. Das macht ja auch was mit der Stadt. Also da die Generationen, das klar, es ist schön, wenn wir viele alte Menschen haben, kommen ja auch noch junge Leute dazu, aber das Miteinander der Generationen, muss man das nicht auch mitbedenken? Also du bist jetzt kein Stadtplaner, aber in solchen Punkten, wie man jetzt, Schlachthofgelände ist ja ein gutes Beispiel, ne, was sich da ansieht. Also kein Altenheim, aber zumindest ist da Wohnen, da ist Gewerbe, Einzelhandel und eine Schule und also denkt ihr das auch mit, dass die Gesellschaft auch älter wird?
Das denken wir definitiv mit und es gibt auch diverse Überlegungen, gerade bei den Neubauprojekten, die wir in den nächsten Jahren anschieben, gerade auch vor dem Hintergrund der Diskussion sinkende Kinderzahlen, sinkende Schülerzahlen etc. pp., dass man möglicherweise bei den Gebäudesanierungen oder auch Neubauten darüber nachdenkt, dass das Gebäude eben in 20 Jahren keine Kindertageseinrichtung mehr ist oder keine Schule mehr ist, sondern dass es dann möglicherweise so ein Seniorenclub ist oder vielleicht auch irgendwann mal zu einem Altenheim umgebaut werden kann. Also es ist natürlich Überlegung, die es gibt. Und gerade unter Nachhaltigkeitsaspekten, wenn ich graue Energie binde, indem ich halt Beton dorthin stelle, dann muss ich auch darüber nachdenken, was kann ich mit diesem Beton in 20, 30, 40, 50 oder 80 Jahren anfangen und wie kann ich vielleicht da auch eine Multifunktionalität im Gebäude gewährleisten. In
Zukunft. Graue Energie binden heißt, dass ich Beton, was ja auch ein knappes Gut ist, durch Sand und so weiter, das bedeutet, wenn ich was mit Beton stelle, ist graue Energie binden.
Ja. Genau, interessant. So nennt man das.
Ah, okay.
Und jedes Gebäude, was wir anfassen in der Sanierung, da stellen wir uns natürlich regelmäßig die Frage, ist Abriss und Neubau jetzt nicht günstiger als eine Sanierung? Wo ich dann aber sage, unter Nachhaltigkeitsaspekten, jede Wand oder jede Außenwand, die ich stehen lassen kann, ist natürlich auch schon erstmal graue Energie, die irgendwann vor 30 oder 40 Jahren gebunden wurde. Und Nachhaltigkeit oder unter Nachhaltigkeitsaspekten gesehen, ist es natürlich immer besser, wenn ich saniere, als wenn ich jetzt irgendwo abreiße und Neubau, wenn ich schon was Vorhandenes habe.
Oh, ich habe jetzt gerade gesehen, ist ein alter Mann gelaufen, der hat auf die Straße gespuckt. Ja, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Es ist ja schön, dass man hier nochmal das sieht auf der Straße. Das hat mich jetzt verwirrt, der hat auf die Straße gespuckt. Wenn es heiß wird jetzt, also die Sommer werden ja richtig heiß, wir haben ja Temperaturen über 30 Grad, da müssen sich ja auch städtische Gebäude anpassen, energetische Sanierung, Beschattung von öffentlichen Räumen und Plätzen, also wenn es gegen die Hitze, ist das für dich ein Thema? Wenn du, bist ja auch wahrscheinlich jemand, der dann im Sommer schwitzt und Schatten sucht.
Das ist absolut ein Thema, egal ob es jetzt um Begrünung geht oder Verschattung im Allgemeinen, im Stadtgebiet oder eben auch auf unseren Flächen. Wir denken natürlich immer drüber nach, was kann ich auf Schulhöfen, was kann ich auf Kita-Grundstücken oder bei Verwaltungsstandorten schon auch an Beschattung, an natürlicher Beschattung bringen, um dann jetzt da nicht nochmal künstlich irgendwie nachhelfen zu müssen. Ich denke, so schwer es mir auch irgendwann fallen wird unter steigenden Energiekosten, müssen wir auch in Zukunft darüber nachdenken, dass wir unsere Gebäude nicht doch dann mit Klimaanlagen ausstatten müssen, weil letzten Endes auch wir natürlich eine Verantwortung dafür haben, dass Schülerinnen und Schüler auch in der Sommerzeit gut lernen können. Also wir haben halt nur 6 Wochen Sommerferien. Ist jetzt nicht so wie in anderen Ländern, wo vielleicht 3 Monate in der Sommerzeit frei sind. Ich sage jetzt mal, jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, weiß, was die Hitze mit Eiweißzellen macht, die ja auch im Körper vorhanden sind. Boah. Naja, das ist ja der wissenschaftliche Hintergrund. Und wenn es dann irgendwann zu warm wird, ist halt eben auch das Eiweiß, was möglicherweise im Gehirn da ist, wird dann eben irgendwann fest. Und dann muss man darüber nachdenken, wie kann man dem Ganzen entgegenwirken. Und ich will ungern viel und Technik in unsere Gebäude bringen, die möglicherweise dann dazu dienen, dass Lebensumstände irgendwie kompensiert werden müssen, die wir möglicherweise selber verursacht haben. Aber es wird ein Thema sein, wo wir uns auch in den nächsten Jahren, wo wir mit dem Stadtrat oder mit der Politik darüber diskutieren müssen, dass wir dafür auch einfach mehr Mittel zur Verfügung stellen, um eben sowas zu bedenken. Ja.
Was schmerzt dich am meisten in deiner Arbeit, wo du sagst, ach, das würdest du gerne wegzaubern?
Tatsächlich die jährlichen oder zweijährlichen Haushaltsverhandlungen. Ja, ja. Und also mir ich glaube, weil wenn ich einen Wunsch äußern würde, wäre es so, ich würde irgendwann mal ein Projektbudget kriegen, wo gesagt wird, okay, das die Schulsanierung oder der Schulneubau, gehen wir jetzt mal von der Greifswalder Straße aus, kostet 50 Millionen Euro. Sobald du über dein Projektbudget drüber kommst, müssen wir drüber diskutieren, warum das der Fall ist. Du musst es uns auch belegen, wieso, weshalb, warum und welche Ursachen es hat letzten Endes. Aber solange das Geld nicht gerissen wird, müssen wir nicht mehr mit dir drüber diskutieren. Sag uns einfach irgendwann Bescheid, wenn du fertig bist und dann ist gut. Und aber jedes Jahr oder alle zwei Jahre sich hinzusetzen und zu begründen, warum ich jetzt eben Mittel brauche für auch Gebäudeunterhaltung, für meine Betreiberverantwortung, dann das zerrt schon auch an den Nerven, wo ich denke, ach, Leute, jeder, der ein Haus hat, der weiß, dass er eigentlich Rücklagen bilden muss, um sein Haus zu unterhalten und zu bewirtschaften, gebt uns doch halt einfach nur das Geld, was wir dafür brauchen. Wir müssen es natürlich auch nachweisen, dass wir es sinnvoll eingesetzt haben letzten Endes. Aber das einfach als Quote festzulegen und sagen, komm, wir vertrauen euch, ihr wisst, was ihr damit zu machen habt und dann ist gut. Mhm.
Nochmal fast zum Abschluss nochmal jetzt drei Wünsche, wenn du sagst, also was würdest du, wenn du jetzt, da kommt jetzt so ein Fee, ein Typ irgendwie in Zauber vorbeigeflogen, hat drei Wünsche, was würdest du dir wünschen?
Was würde ich mir wünschen?
Geld?
Geld natürlich, um die Projekte alle zu realisieren. Ein Verständnis für das Miteinander in der Bevölkerung, gerade auch im Stadtgebiet in der Stadt Erfurt. Und was würde ich mir noch wünschen? Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle auch, wobei das eine bedingt das andere. Ich wollte jetzt fast sagen, mehr Personal, aber ich sage jetzt mal, wenn wir uns selber gut verkaufen können und wissen, was wir können und die Leute sehen, das kommt das eine zum anderen. Wir sind da ja auch schon auf einem guten Weg, haben Kooperation mit der FH etc. pp. Also von daher, doch, ich lege mich jetzt auf Personal fest und fertig.
Super, alles da. Ja, also es braucht immer Leute, gute Leute, die du einstellen kannst. Also es ist immer das die Grundausstattung der Kommunen. Ist das auch ein bisschen jetzt so mal hier die Faust gezeigt an Land und Bund, die Kommunen besser auszustatten, weil da leben die Menschen. Da muss doch das Geld hin, auch die Eigenständigkeit, das zu entscheiden. Mehr Einnahmen für die Kommunen,
ja.
Ist das eine Forderung, die du auch unterschreiben würdest?
Die würde ich definitiv unterschreiben und auch mehr Eigenständigkeit der Kommunen. Also wenn der Bund Fördermittel aufsetzt oder die EU-Fördermittelprogramme aufsetzt, dass man nicht eben 100 Seiten Antragsverfahren durchlaufen muss, um zu begründen, naja.
Krass,
es gibt relativ viele AGBs und relativ viel, was man ausfüllen muss, um einfach zu begründen, warum man jetzt eben Fördermittel hat. Also schön wäre es, wenn einfach die EU sagt oder der Bund sagt, wir haben da ein Defizit erkannt, das Defizit muss abgestellt werden, es gibt dafür einen Schlüssel, ob es jetzt der Königsteiner Schlüssel ist oder was auch immer und wir schütten das jetzt an die Länder und an die Kommunen aus und die wissen schon am besten damit umzugehen, weil die vor Ort sind und auch wissen, wo der Schuh drückt letzten Endes.
Ganz kurz ein Foto von dem machen. Jetzt haben wir nämlich hier besprochen, dass ich mein Foto mache. So schön mit Porträt, herrlich. Wir müssen, also ich habe jetzt die Pause gemacht, bewusst, weil wir jetzt mal über deine Herkunft reden müssen. Gell?
Okay.
Du bist in Gera geboren. In Gera geboren. Das ist natürlich ganz schlechte Startbedingung. Ich muss ja zugeben, ich bin auch in Gera geboren, ganz schlecht. Und aus uns ist trotzdem halbwegs was geworden. Du bist ja entführt worden, also bist ja nicht, hast ja freiwillig nicht Gera verlassen, sondern deine Mutter hat dich entführt
hierher. Genau.
Naja.
Und damals mit 12 Jahren. Ich hatte keine andere Wahl.
Keine andere Wahl. Hättest ins Kinderheim gehen können und so. Ne? Bist du noch, fühlst dich noch als gerische Fettkusche? So ein bisschen, weil du hast ja mit 12 Kindheit in Gera erlebt. Das ist Ostthüringen. Das ist eine ganz andere Welt, muss man ja sagen. Und dann kommst du nach Erfurt oder bist du jetzt schon so, Gera ist weit weg? Also wenn ich jetzt dorthin komme, denke ich manchmal, ist vielleicht nicht Erfurt deine Mutter hat das nicht doch gut gemacht? Oder?
Ja, also ich bin ja da auch dankbar dafür, dass es tatsächlich so gekommen ist. Ich fühle mich in Erfurt super wohl. Ja. Ich mag die Stadt, ich mag die Leute und genieße es, hier zu sein. Habe aber tatsächlich immer mal so noch ein bisschen Verbindung nach Gera.
Mit dir den Ostthüringer Dialekt, das ist doch schön. Hast du da auch so heimliche Gefühle, Heimlichkeitsgefühle, ich sag mal, heimelige Gefühle oder eher nicht?
Nee, eher weniger tatsächlich. Also das tatsächlich nicht, aber dadurch, dass ich ja auch damals, als ich bei der Stadt angefangen habe, das duale Studium, die Hochschule ist in Gera, die DHGE, da bin ich sozusagen damals zu Studienzeiten, musste ich dann nach Gera zurück, hatte dann damals auch dort eine Einraumwohnung gehabt, in der ich gewohnt habe.
In Lusa oder so?
Ja, in Biblach Ost damals.
Biblach Ost, auch schön.
Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, 98 bis 2007 war eine Zeit, wo ich mich mit Erfurt sehr angefreundet habe und auch sehr wohlgefühlt habe und dann musste ich plötzlich wieder zurück nach Gera für eine gewisse Zeit und seitdem bleibt man aber so ein bisschen hängen. Also man hat da auch immer noch Verbindungen dazu und man versucht auch zu gucken, wie läuft denn so die Stadtpolitik in Gera, man hat auch den einen oder anderen Kontakt.
Ah ja.
Naja, ja.
Sind denn die Vorwürfe berechtigt? Weil es gibt ja die Vorwürfe, die haben die vergessen. Die haben also schön den ICE drumherum gebaut, dass er nach Erfurt geht. Die haben also, das ist alles Erfurt, Jena, Weimar fixiert und Gera ist also landespolitisch vernachlässigt worden und das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Ist das so einfach, die Diagnose, oder ist es komplexer?
Ich glaube, das ist tatsächlich zu kurz gegriffen. Vieles ist sicherlich auch hausgemacht gewesen in Gera, von der Politik her, beziehungsweise auch von der Verwaltung her. Aber einige Rahmenbedingungen natürlich, mit denen muss auch die Stadt in Gera irgendwie umgehen können. Aber ich glaube, das ist zu kurz gegriffen.
Ja, aber trotzdem, die fühlen sich abgehängt. Ist es nicht auch ein bisschen berechtigt?
Ja.
Von Erfurt.
Also wenn ich jetzt überlege, ich bräuchte jetzt gerade 2,5 Stunden mit dem Zug von Erfurt nach Gera, weil irgendwie Baustelle ist, dann ist das schon infrastrukturell gesehen echt eine Katastrophe, weil auf der Autobahn sind es 90 Kilometer, da brauche ich vielleicht eine Dreiviertelstunde dafür mit dem Auto. Und gerade infrastrukturell gesehen oder wieder beim Thema Nachhaltigkeitsaspekt, wenn ich jetzt nach Gera müsste, würde ich...
Müsste?
Naja.
Ich wüsste schon, ne?
Man ist ja immer mal wieder dort und ich fahre halt gerade mit dem Auto dorthin, aber ich könnte natürlich mir genauso gut vorstellen, hier in Zug einzusteigen, dort wieder auszusteigen. Aber dann müsste es halt auch passen.
Ja. Und dabei ist Thüringen so klein. Aber da sieht man, wie Struktur, wie Infrastruktur doch wichtig ist für Menschen und das dann auch wieder Einfluss auf die politische Situation hat. Also im Grunde seid ihr mit dem, was ihr macht, eigentlich Demokratiearbeiter. Wenn es, also ich bin jetzt mal ganz kurz pathetisch, immer wenn ich an Gera denke, werde ich so pathetisch. Eine gute Verwaltung, eine gute Infrastruktur, gute Lebensbedingungen, gute Schulen, gute Kindergärten sind im Grunde auch ein Demokratiestabilisator, oder ist es jetzt zu pathetisch?
Nö, das würde ich so unterschreiben, tatsächlich. Weil es letzten Endes einfach wieder dazu beiträgt, dass die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise die Bewohner einfach vielleicht auch nichts mehr haben, worauf sie meckern können.
Das am Anfang, ne? Was genau. Haben sie da gemacht? Ne?
Genau, was haben sie da gemacht? Und es trägt letzten Endes einfach dazu bei, dass die Lebensbedingungen verbessert werden, dass jeder merkt, wir engagieren uns für die Stadtgesellschaft und das eine bedingt letztlich das andere und daraus resultieren dann auch möglicherweise demokratische Verständnisse.
Mhm. Ja. Zur Streitkultur gehört auch, sich Kritik anzuhören. Wie kann ich, wenn ich sage, ich habe jetzt den Arno Ott gehört, da habe ich so einen Hals gekriegt, als er das mit der Schule erzählt hat, das stimmt doch alles gar nicht, oder wenn ich auch mal was loswerden will, wie kann ich denn als Bürgerin, als Bürger an den Ort rankommen oder zumindest mal, wenn ich jetzt ein Problem habe, eine Sorge habe, wie kann ich euch erreichen? Ist da E-Mail, Anruf, gibt es so Bürgersprechzeiten oder wenn ich mich informieren will, das Schulportal haben wir genannt, wie kann ich euch mal beschimpfen, ich meine kritisieren?
Also Bürgersprechzeiten selber haben wir jetzt als Amt jetzt nicht, aber unsere Kontaktdaten stehen alle auf der Homepage von erfurt.de zur Verfügung. Dort ist auch unsere E-Mail-Adresse gelistet, beziehungsweise auch meine Telefonnummer.
Also Gebäudemanagement@erfurt.de, kann man schon mal sagen, kann man eine Mail schreiben?
Kann man gerne eine Mail schreiben. Wird vielleicht nicht unbedingt von mir beantwortet, aber von den Kolleginnen und Kollegen im Amt, die dann vielleicht auch an dem Fachthema eher dran sind. Und ansonsten treibe ich mich, wie gesagt, auch auf Social Media rum. Facebook, Instagram, LinkedIn. Kann man mich auch gerne anschreiben, kontaktieren.
Da reagierst du, da blockierst du jetzt nicht. Also wenn nee. auf einem Streitniveau, wo man sagt, ich will nicht beschimpft werden, also so masochistisch bist du nicht, dann würdest du auch schon mal diskutieren, wenn du die Zeit hast, Absolut. Also in Austausch gehen, sagen, okay, wie sehe ich das? Also der Aufruf, sich bei einem Ort zu melden oder bei den kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gebäudemanagement@erfurt.de, habe ich was vergessen? Irgendwas, was dir noch am Herzen liegt? Wir haben jetzt eine Stunde durchgeplaudert.
Ich glaube, wir könnten, glaube ich, auch noch eine Stunde sprechen oder noch länger. Ich glaube, wir haben alle Themen irgendwie abgefrühstückt.
Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr. Und zu Gast im Studio war der Amtsleiter für Gebäudemanagement bei der Stadtverwaltung Erfurt, Arno Ott. Dir noch einen schönen Tag und alles Gute.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao.